Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr gerade eine weitere Folge von NZZ Geopolitik gestartet habt. Bevor es losgeht, habe ich noch eine Bitte an euch. Wir würden so gern wissen, was euch an NZZ Geopolitik gefällt und was wir noch besser machen könnten. Es wäre ganz wunderbar, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmen könntet, um eine Umfrage auszufüllen. Ihr findet sie in den Shownotes. Das hilft uns, den Podcast weiterzudenken, weiterzuspinnen. Merci vielmal. Und jetzt kommt David mit einer neuen Folge von NZZ Geopolitik.
Die jüngsten Aktionen des ukrainischen Militärs zeugen von einem ziemlichen Selbstvertrauen Kiews. Kurz vor Beginn des Internationalen Wirtschaftsforums letzte Woche griff die Ukraine mit Drohnen Ziele in St. Petersburg an, der zweitgrößten Stadt Russlands und das ist noch bemerkenswerter, 1000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Dabei trafen die Ukrainer ein Ölterminal und einen Marinestützpunkt. Dicke Rauchschwaden waren am Himmel zu sehen, just als die Gäste des Wirtschaftsforums, weniger Kilometer davon entfernt, eintrafen. Einige Kommentatoren nannten diesen Angriff eine Blamage für Putin, der ja aus St. Petersburg stammt und hier seine politische Karriere startete. Und dann gibt es noch eine andere Aktion, die für Aufsehen sorgt.
I sent him this letter. Nobody understand.
Am Tag von Putins Rede am Wirtschaftsforum veröffentlicht der ukrainische Präsident Zelensky einen offenen Brief, adressiert an seinen Amtskollegen Wladimir Putin. Es sei an der Zeit, den Krieg zu beenden, schreibt Zelensky darin, und er schlägt ein direktes Treffen mit Putin vor, um über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Das ist an sich nichts Neues. Interessant ist der Tonfall Zelenskys, mit der er Putin anspricht. Hören wir mal rein in eine deutsche Übersetzung dieses Briefes.
Nun sind Sie es, den Ihre eigenen Beamten, Geschäftsleute und Propagandisten mit offensichtlicher Ermüdung betrachten. Die Welt kann das sehen. Nach 26 Jahren an der Macht macht sich das Alter langsam bemerkbar. Und mit der Zeit wird die Ermüdung in Bezug auf Sie nur noch zunehmen. Genug vom Krieg. Die Ukraine schlägt vor, diesen Krieg zu beenden.
Nico, das ist ein selbstbewusster, für russische Ohren fast hochmütiger Ton Zelenskys. Wie lässt sich diese Haltung der Ukraine erklären?
Naja, ich finde es ja eine vernünftige Haltung zu sagen, die Ukraine ist genauso ein Staat wie Russland und dass man nicht im Kopf so eine Art Hierarchie hat, dass bestimmte Staaten mehr wert sind oder mehr zu sagen haben, sondern alle gleich viel. Und dann ist der Ton, wenn man das im Kopf hat, dann ist der Ton der Ukraine gar nicht so ungewöhnlich. Aber natürlich, wenn man der falschen Auffassung zuneigt, Russland gewinnt sowieso und die Ukraine ist unterlegen, dann wundert man sich über den Tonfall. Aber das ist ja nicht die militärische Lage.
Denn die militärische Lage ist im Moment für die Ukraine ziemlich positiv. Nach 4 Jahren Angriffskrieg verliert Russland zurzeit die Oberhand. Über die Gründe und die geopolitischen Folgen spreche ich mit dem Russland- und Sicherheitsexperten Nico Lange. Und damit herzlich willkommen. Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel und ich sage Hallo Nico.
Danke für die Einladung.
Morgen Donnerstag, 11. Juni, wird der russische Angriffskrieg auf die Ukraine genauso lang dauern wie der Erste Weltkrieg insgesamt. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst über diese Länge?
Ja, Putin hat sich verschätzt. Er hat einen großen Angriffskrieg begonnen auf der Grundlage falscher Annahmen und jetzt findet er nicht wieder aus diesem Krieg heraus. Und leider ist die düstere Perspektive, dass möglicherweise noch sehr lange so weitergehen kann. Nichts geht mehr schnell in diesem Krieg. Es gibt keine plötzlichen Entwicklungen oder Dinge, die alles plötzlich verändern oder von einem Tag auf den anderen alles anders ist, sondern die Entwicklungen gehen langsam vonstatten.
Wenn ich von oben auf die Front runterblicke, auf diese Gegend im Donbass, links im Westen die Ukraine, rechts die besetzten russischen Gebiete, kannst du uns erklären, was sich da tut gerade an der Front, vor allem in Bezug auf, dass sich wenig verändert?
Was man, glaube ich, in historischer oder militärhistorischer Betrachtung zunächst mal festhalten muss, ist, dass es die gleiche Geografie und die gleiche Topografie, wie sie es war zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, als da auch Kämpfe stattgefunden haben. Mhm. Es sind aber viel weniger Soldaten involviert. Also wenn man es vergleicht, zum Beispiel 1943, die zweite Schlacht um Kharkiv, da waren über 2 Millionen Soldaten in Gefechten. Jetzt ist es so, auf beiden Seiten sind am Ende wirklich vorne an der Front 100, 150.000 Soldaten. Das erklärt aber auch ein bisschen, warum dauert das lange? Warum ist das so kleinteilig? Also das ist was völlig anderes als das, was man aus den Schwarz-Weiß-Dokumentationen kennt. Mhm. Es ist jetzt seit langer Zeit eigentlich nicht viel passiert. Also es sind kleine Gefechte. Da geht es um eine Straßenkreuzung oder ein Dorf oder eine Ortschaft. Das Neue ist, dass in diesen kleinen Gefechten Russland, wenn man es netto zusammenrechnet, das erste Mal Gebiete verloren hat in den letzten Monaten. Und das ist ja bemerkenswert, weil es ja noch immer, auch nach 4 Jahren noch, diese landläufige Auffassung gibt, Russland würde da unaufhaltsam voranmarschieren. Da könne man nichts machen am Ende. Und das ist eben nicht der Fall. Das ist eine gewisse Wende, zumindest in den letzten Monaten.
Und vor allem ist das erstaunlich, weil man ja, so wie wir das jetzt lernen, seit 4 Jahren eigentlich gespannt war, was in diesem Frühling ja passiert. Man kann quasi eine Uhr danach stellen, immer von Frühlingsoffensiven, dann wenn der Schnee weg ist, dass dann Russland eigentlich angreift. Auch das hat eine lange Tradition und das hat dieses Jahr nicht funktioniert.
Das ist ja eine traurige Diagnose, dass man den Rhythmus dieses Krieges schon so gut kennt. Mhm. Und es ist richtig, Russland hat immer eine Frühjahrsoffensive, die beginnt, wenn die Wetterbedingungen das zulassen. Die Ukraine hat in diesem Jahr vor allen Dingen durch Drohnen eine gewisse Überlegenheit erzeugt, hat also mehr Drohnen und hat auch Drohnen, die höhere Reichweiten haben. Und in diesem Jahr haben die Ukrainer die Frühjahrsoffensive der Russen im Grunde angegriffen, bevor sie richtig losging. Mhm. Also als die Truppen sich noch gesammelt haben für die Frühjahrsoffensive, als sie versucht haben, diese Sturmangriffe aufzubauen, sind sie von ukrainischen Drohnen getroffen worden. Und dadurch hat die Frühjahrsoffensive der Russen keinen Schwung aufgenommen. Und die Russen sind in Probleme geraten. Das hat zu der Situation geführt, die jetzt einige als eine Wende bezeichnen. Mhm. Ich bin da jetzt im 5. Kriegsjahr so vorsichtig, dass ich sage, ja, in dieser Phase hat die Ukraine eine gewisse Überlegenheit, aber es ist eben eine Phase und es gibt unterschiedliche Phasen dieses Krieges. Das verändert sich immer wieder. Aber die Frühjahrsoffensive der Russen ist auf jeden Fall bisher ein absolutes Desaster mit extrem hohen Verlusten, ohne dass Russland irgendetwas erreichen würde. Und das führt einem auch nochmal die Sinnlosigkeit der russischen Angriffe vor Augen. Also Tausende und Abertausende russische Soldaten, die in den Tod geschickt werden, die nichts erreichen. Und man kann sich das, glaube ich, bildlich vergegenwärtigen, wenn man einfach mal die Zahl sich durchdenkt, dass auf jeden russischen Soldaten, der da angreift, 20 bis 30 ukrainische Kamikaze-Drohnen kommen. Mhm. Die Ukraine haben 20 bis 30 Drohnen pro russischer Soldat zur Verfügung und haben entsprechend die Möglichkeiten, diese russischen Soldaten da anzugreifen. Und deswegen ist das im Moment ein Feld, das ist übersät mit Leichen russischer Soldaten. Das kann man nicht anders sagen.
Das ist ein sehr drastisches Bild, das du jetzt gerade zeichnest. Und gleichzeitig ist ja aber der Konflikt nicht nur in dieser Killzone, in dieser Todeszone, sondern eben auch sehr viel weiter. Also wir hatten ja im Mai diese heftigen Angriffe in Kiew mit neuartigen Raketen von Russland. Und wir haben jetzt diese Angriffe in St. Petersburg sehr, sehr weit entfernt. Wie lässt sich erklären, dass dieser Krieg jetzt ins Hinterland kommt?
Ja, es sind im Grunde 2 Kriege gleichzeitig. Es gibt den Krieg an der Front im Osten und Südosten der Ukraine. Und da gibt es tatsächlich so etwas wie eine Todeszone, also ein Streifen, der ist zwischen 30 und 50 Kilometer breit. Wenn sich da etwas bewegt, wird es sofort von Drohnen gesehen, von Drohnen angegriffen. Also in dieser Todeszone bestimmt alles. Der Drohnenkrieg, das ist also keine Frontlinie, wo sich in Schützengräben irgendwie Soldaten gegenüberliegen würden, sondern das ist eine Zone, in der die Drohnen fliegen und wo man von Drohnen getroffen wird, wenn man sich da aufhält. Mhm. Und es gibt einen zweiten Krieg und das ist ein Krieg mit Schlägen aus der Luft beziehungsweise mit Waffen, die sehr weit reichen, die sehr weit schießen können. Russland greift immer wieder ukrainische Städte an, zuletzt vor allen Dingen Kiew, mit einer Mischung aus Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen. Insbesondere die ballistischen Raketen sind sehr schwer oder gar nicht abzuwehren. Da werden Wohnhäuser zerstört, Familien im Schlaf getroffen. Und man hat ja in den letzten Wochen die Bilder gesehen, die Menschen verbringen ihre Nächte schlafend in den U-Bahn-Stationen, um geschützt zu sein vor diesen Luftangriffen. Mhm. Und gleichzeitig hat die Ukraine, vor allen Dingen mit eigenen Drohnen, die sie selbst entwickelt hat, sich Möglichkeiten geschaffen, sehr weit nach Russland hineinzuschießen, tausende Kilometer zum Teil, und trifft da vor allen Dingen Exportstrukturen der russischen Ölindustrie, also zum Beispiel Hafenanlagen, wo das Öl auf Schiffe verladen werden soll, Raffinerien, Öltanks. Das gibt spektakuläre Bilder, wenn diese Dinge brennen, und zeigt auch, der Krieg wird nach Russland getragen. Aber es sind eben unterschiedliche Dinge. Das Bombardieren von zivilen Städten und das Angreifen von Ölanlagen ist eben nicht das Gleiche.
Wie hart trifft es aber Russland, wenn diese Terminals oder diese Militärstützpunkte getroffen werden? Weil du jetzt gerade auch die Bilder erwähnt hast, sind das jetzt symbolische Treffer oder geht das tiefer hinein in die russische Gesellschaft, deiner Meinung nach?
Also den Krieg nach Russland zu tragen, ist, glaube ich, ein wichtiges Mittel der Ukraine, um einem Waffenstillstand näher zu kommen. Das führt dazu, dass es Dilemma gibt auf der russischen Seite. Putin hat es vorher ganz gut geschafft, die Bevölkerung, insbesondere in St. Petersburg und Moskau, die großen Städte, die für ihn sehr wichtig sind, abzuschirmen von diesem Krieg. Mhm. Und das geht eben jetzt nicht mehr. Und das ist ein Dilemma, weil er ja dann auch damit im Grunde zugeben muss, dass er nicht so stark ist, wie er tut. Er kann das nicht verhindern, dass diese Angriffe stattfinden. Und in klassischer militärischer Logik ist es doch so, wenn ich gegen einen Gegner kämpfen muss, es gibt so ein altmodisches Wort dafür, dann muss ich den Gegner in die Bredouille bringen. Und jemanden in die Bredouille bringen heißt ja, die andere Seite darf nur noch die Auswahl zwischen schlechten Entscheidungen haben. Und ich glaube, diese Angriffe der Ukraine bringen Putin in eine Bredouille. Mhm. Und das ist gut, weil es hilft, die Kalkulationen auf der russischen Seite zu verändern. Man muss von der Vollständigkeit dazu sagen, das sind Dinge, die die Ukraine macht, von denen ja die westlichen Partner am Anfang immer gesagt haben, mach das besser nicht.
Ja.
Schießt nicht auf die Krim, schießt nicht nach Russland. Stellt sich aber raus, militärisch ist das notwendig, um überhaupt so etwas wie eine Gesprächssituation zu erzeugen, weil ansonsten würden wir immer nur über die Kapitulation der Ukraine reden, nicht über einen Waffenstillstand und über einen Frieden, die dann auch wirklich eine Chance haben. Und die ganze Situation führt dazu, dass es ja jetzt bei der Ukraine und einigen europäischen Partnern die Überlegung gibt, kann man diesen Druck auf Putin, diese Bredouille, kann man das so verstärken, dass noch im Verlaufe dieses Jahres ernsthafte Friedensverhandlungen möglich sind?
Genau, das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Das ist ja eigentlich das große Stichwort jetzt. Selenskyj hat das im offenen Brief ja angedeutet oder vorgeschlagen. Lass uns treffen, 1:1, auf Augenhöhe vor allem. Und das hat jetzt Putin übers Wochenende eigentlich deutlich abgelehnt. Und gleichzeitig scheint es so, also mein Kollege Andreas Rüsch in der NZZ schreibt es so, die diplomatischen Fühler werden doch ausgestreckt von Russland mit dem Oligarchen Roman Abramowitsch, der geschickt wird, mit Altkanzler Schröder. Also wo stehen wir denn jetzt da genau? Will Russland Verhandlungen oder will es nicht?
Ich rate zu großer Vorsicht bei dieser Beurteilung, Putin streckt seine diplomatischen Fühler aus. Mhm. Ich weiß, dass das bei vielen immer für große Erleichterung sorgt und jetzt endlich will er verhandeln. Putin will gewinnen und er will, dass es keine Ukraine mehr gibt. Und er wird auch verhandeln wollen, um zu gewinnen. Deswegen ist Sprechen allein ja noch keine Lösung. Entscheidend ist ja, was gesagt wird.
Ja.
Ich glaube, diesen Unsinn mit Gerhard Schröder, da brauchen wir nicht drüber reden. Das kann man vergessen, das ist Quatsch. Abramowitsch ist schon mehrfach als berittener Bote sozusagen genutzt worden und war jetzt wieder in Kiew. Und Selenskyj hat parallel zu dem offenen Brief auch über Abramowitsch eine Botschaft an Putin überbracht. Der Grundkonflikt für mögliche Gespräche ist schon seit langer Zeit gleich geblieben. Auf der einen Seite die Ukraine, die sagt, ein sofortiger, bedingungsloser Waffenstillstand, so wie die Lage jetzt ist, mit den jetzigen Frontverläufen, kompletter Waffenstillstand und auf der Grundlage dann miteinander sprechen. Mhm. Und alle Fragen, die es zu klären gibt, die kann man dann klären, am besten, wenn die Präsidenten, also Selenskyj und Putin, miteinander reden. Und demgegenüber steht eine russische Position, die erstmal eine lange Liste aufmacht von Bedingungen. Der Donbass soll übergeben werden, vor allen Dingen, aber es gibt noch mehr Bedingungen. Bevor Russland überhaupt bereit ist, in Gespräche einzutreten, aber all das ohne Waffenstillstand, weil Waffenstillstand erst ganz am Ende, wenn alle Fragen geeinigt sind, wenn alles geklärt ist, dann ist Russland möglicherweise zum Waffenstillstand bereit. Mhm. Da liegt der große Konflikt. Und die Frage, die, glaube ich, jetzt die Ukraine und die Europäer sich stellen, ist, wie kann man den Druck auf Putin so ausbauen, dass wir zunächst einmal zu diesem bedingungslosen Waffenstillstand kommen, um dann alle weiteren Fragen klären zu können.
Aber jetzt hast du gerade vorher gesagt, Putin befindet sich in der Bredouille. Ist das quasi der Weg, um dann zu Verhandlungen zu kommen? Also quasi der Druck muss jetzt einfach weiter erhöht werden, bis er mal Ja sagt.
So funktioniert ja Diplomatie. Diplomatie ist ja nicht, ich fahre irgendwo hin und hoffe, dass die andere Seite plötzlich das möchte, was ich möchte.
Ja.
Oder ich rede mit jemandem und dann ist der plötzlich einsichtig, weil ich gute Argumente habe. Sondern Diplomatie ist doch, ich baue mir eine Verhandlungsposition auf und dann spreche ich auf der Grundlage meiner Verhandlungsposition mit der anderen Seite, um mich zu einigen. Deswegen braucht es ja die ukrainische und europäische Stärke, um eine Verhandlungsposition zu haben, in der sich etwas erreichen lässt. Ansonsten reden wir immer nur über Kapitulation der Ukraine und über eine Veränderung Europas, so wie Putin das möchte. Und da gibt es ja, glaube ich, ein großes Missverständnis in vielen Debatten, wo immer noch Leute denken, Putin hätte eigentlich guten Willen und man müsse nur das richtige Angebot machen und nur richtig mit ihm reden. Aber Putin will ein anderes Europa, hat dafür einen großen Krieg begonnen unter erheblichen Verlusten. Und man kann ihn, glaube ich, nur hart stoppen, wenn man mit ihm reden will. Jedenfalls würde ich nicht auf einen guten Willen oder eine Einsicht bei Putin setzen.
Was muss denn jetzt Putin denn genau klar gemacht werden? Am Sonntagabend gab es wieder ein Treffen der E3, der sogenannten Koalition der Willigen in London mit Selenskyj. Und es wird immer gesagt, oder du hast jetzt auch gesagt, man muss weiter den Druck erhöhen. Aber was genau hat man noch in der Hand und was muss Putin denn realisieren am Ende?
Ja, Putin muss, glaube ich, für sich vollständig realisieren, dass er weder militärisch noch politisch gewinnen wird. Und dass er militärisch nicht gewinnt, das ist ihm schon aufgefallen, mhm, nach 4,5 Jahren. Das ist auch nicht so schwer. Aber er hat ja im letzten Jahr darauf gesetzt, dass er vielleicht politisch noch gewinnt, weil die Front der Ukraine-Unterstützer bröckelt, weil vielleicht Donald Trump ihm sogar dabei hilft, seine Ziele zu erreichen. Es war ja auch so, also Trumps Abgesandter Witkow war 9-mal in Russland, kein einziges Mal in der Ukraine und alles, was der immer nur gesagt hat, ist, die Ukraine soll endlich den Donbass abgeben.
Ja.
Also der hat ja im Grunde im Interesse Putins verhandelt. Putin hätte gerne wieder jemanden, der der Ukraine erklärt, sie soll jetzt mal ihm das geben, was er militärisch nicht erreicht hat. Das versucht er politisch zu erreichen. Und die Botschaft kann doch erstmal nur sein, du hast keine Chance, politisch das zu erreichen. Die Europäer stehen geschlossen. Mhm. Sie werden die Ukraine nicht dazu bringen, aufzugeben oder sich Russland zu ergeben, sondern sie werden die Ukraine unterstützen. Und wenn du die Probleme loswerden willst, die du jetzt immer mehr hast, die finanziellen Probleme, die Probleme mit der Rekrutierung in Russland, der Niedergang der russischen Wirtschaft, wenn du das lösen willst, Putin, dann musst du verhandeln. Das ist die Botschaft. Und das steht ja so auch in dem Brief von Selenskyj, der ja im Grunde sagt, wir, die Ukraine, wir verteidigen uns. Wir machen dir sogar Probleme mit den Schlägen nach Russland. Und wenn du diese Probleme nicht mehr willst, dann musst du endlich reden.
Die USA, also diese Ungeduld der USA, das ist ja eigentlich jetzt in dem Falle eigentlich auch wiederum ein Glücksfall, wenn ich jetzt das so richtig interpretieren kann. Also die haben ja jetzt gesagt, ja, wenn sich jemand anders jetzt dafür interessieren würde oder jemand anders jetzt vermitteln würde, go for it. Also das heißt, jetzt ist doch eigentlich der Moment da, wo Europa wieder die Initiative ergreifen kann. Ist das realistisch?
Also dieses Treffen der Ukraine mit den E3 kam ja auf ukrainische Initiative zustande. Und die Ukraine ist auf die Europäer zugegangen in dem Moment, in dem Marco Rubio offiziell gesagt hat, wir sind jetzt raus. Das, was du gerade sagtest, so nach dem Motto, wir haben es versucht, aber wir machen jetzt nichts mehr. Jetzt muss man sagen, die Amerikaner haben ja von vornherein unter Trump den etwas seltsamen Versuch unternommen zu sagen, wir sind neutraler Vermittler zwischen Russland und der Ukraine. Und das war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Amerikaner haben sich damit ja eher zum Anwalt Putins gemacht. Und die Ukraine ist aber nicht bereit, zum Beispiel den Donbass, den Putin in 4 Jahren nicht erobert hat, einfach jetzt Putin zu übergeben. So, daran ist das ja im Grunde gescheitert. Das ist für die Europäer jetzt die Möglichkeit, europäische Sicherheit verantwortlich als Europäer selbst zu gestalten und nicht immer nur Daddy anzurufen in der Hoffnung, dass er das für uns macht. Macht er ja auch nicht.
Ja.
Nur ist es ja so, dass die Europäer jetzt bisher so herausragend gute Ideen auch nicht hatten. Also, dass jetzt dieses Treffen stattfindet, ist ja gut, aber die Schattenflotte der Russen fährt ja weiter durch die Ostsee. Es gibt Staaten in Europa, die kaufen weiter russisches LNG oder sogar russisches Öl. Mhm. Also, ja, wenn die Europäer das jetzt wollen, müssen sie sich auch harte Fragen stellen. Wie kriegen sie das jetzt hin? Und das ist, glaube ich, mit der amerikanischen Botschaft auch verbunden. Weil zum Beispiel die Amerikaner zu Recht darüber frustriert waren, dass die Europäer immer gesagt haben, jetzt mach doch mal Druck auf Putin. Mhm. Mach doch mal Druck auf Putin, damit er endlich Waffenstillstand macht. Das war immer die Botschaft an Trump. Und die Amerikaner haben gesagt, na, ihr kauft doch immer noch ganz viel russische Energie. Ihr schiebt dem doch immer noch Geld rüber. Wenn wir weiter Druck machen sollen, müsst ihr euch auch bewegen und müsst den Druck mal erhöhen. Und der Punkt ist ja vollkommen berechtigt. Mhm.
Kannst du ein Beispiel geben, was jetzt aber ein nächster Schritt wäre, um jetzt diesen Druck zu erhöhen?
Es gab vorgestern einen Vorschlag der schwedischen Regierung, alle Schengen-Visa für Russen zu stornieren und keine Russen in Schengen-Ländern Urlaub machen zu lassen diesen Sommer. Mhm. Fand das einen guten Vorschlag, um wirklich ganz sichtbar den Druck zu erhöhen und um klarzumachen, wir gehen jetzt in eine neue Stufe. Und das ist ja nicht besonders schwierig, das kann man einfach machen. Die Schattenflotte in der Ostsee zu stoppen, ist schon länger notwendig. Einige Küstenstaaten in der Ostsee haben da ja auch stärkere Kontrollen eingeführt, Schweden vor allen Dingen. Die Finnen machen da mehr. Interessanterweise, seit es da eine NATO-Mission gibt in der Ostsee, werden da auch keine Kabel mehr aus Versehen durchschnitten. Da sieht man ja, dass auch Stärke hilft. Aber ich finde, jetzt wirklich mal so als externen Schock, diese Schiffe, die ja immer noch russisches Öl schmuggeln, zu stoppen und diese Einnahmequelle für Putin versiegen zu lassen, das wäre dringend notwendig. Man könnte auch generell sagen, als Europäische Union, wir lassen keine russischen Schiffe mehr in europäische Häfen einlaufen. Ja, das passiert einfach nicht mehr. Also solche Dinge, es gibt noch eine ganze Reihe von ungenutzten Sanktionen oder von Sanktionen, die nicht richtig durchgesetzt werden, weil zum Beispiel bestimmte Güter über Drittstaaten nach Russland gelangen. Und da proaktiver zu sein, um den Druck zu erhöhen, das ist, glaube ich, auch ein Anliegen von Präsident Zelensky, damit das Momentum, das die Ukraine jetzt hat, auch mit einem europäischen Momentum Unterstützung erhält.
Und wie realistisch ist es jetzt, wo auch Orban nicht da ist, dass jetzt die Europäer das auch wirklich schaffen?
Ja, man muss zunächst mal wollen.
Ja.
Und bisher war der Angang der europäischen Unterstützer der Ukraine ja eher in die Richtung, wir machen ein bisschen mit und dann hoffen wir, dass das Ganze sich von alleine löst. Wenn dieser Prozess jetzt dazu führt, dass man will, Putin stoppen will, ernsthaft zu einem Waffenstillstand bringen will, dann kann das ein gutes Momentum sein. Aber ich bin da jetzt in der Bewertung vorsichtig. Also ein so ein Gipfeltreffen auf der E3-Ebene mit den entsprechenden Aussagen, das ist ja noch nicht genug. Und von diesen Aussagen, wir stehen unverbrüchlich an der Seite der Ukraine und so. Also diese politische Rhetorik haben wir jetzt ja schon genug gehört. Die Frage ist, wie wird denn jetzt der Druck auf Putin aufgebaut?
Ja.
Und man darf sich nicht diesen Diskussionen hingeben, die es ja bei uns auch immer wieder gibt, dass man, wenn Putin jetzt bestimmte Spielchen treibt, dass man dann sagt, oh, das ist ja toll, jetzt will er einen Vermittler und Putin will ja reden und eigentlich ist er ja doch ein Guter und wir müssen nur uns ordentlich einschleimen oder ihm freundlich sein. wir dürfen uns auf dieses Spielchen nicht einlassen, weil Putin damit immer Zeit gewinnt und er ist ja von seinen Maximalzielen, also Abschaffung der Ukraine als eigenständiger Staat, Umgestaltung Europas, von seinen Maximalzielen ist er in keiner Weise abgewichen. Mhm. Will das ja immer noch. Er kann es nur nicht durchsetzen, militärisch. Er versucht es anders, aber nicht zu früh sozusagen in Begeisterung auszubrechen. Ach, Putin ist jetzt wieder unser Freund und er ist jetzt ganz lieb geworden und er möchte jetzt reden. Diese große Gefahr besteht ja insbesondere in Deutschland immer, mhm. wo es viele gibt, die da sehr romantisch sind in Bezug auf Wladimir Putin. Das sind insbesondere die, die nie in Russland gelebt haben, die Sprache nicht sprechen, sich da nicht auskennen, die da aber sehr lautstark ganz merkwürdige Vorstellungen haben. Mhm. Und Putin wird immer wieder insbesondere die Deutschen dazu einladen, in unterschiedlichen Formen und Farben, lasst uns doch darüber sprechen. Und die anderen, die Ukrainer, die Mittelosteuropäer, die müssen dann damit leben, was wir hier miteinander vereinbaren. Und dieser Fehler darf auf keinen Fall nochmal passieren.
Nico, wir kommen zum Schluss. Wir sind ins Gespräch eingestiegen mit der Feststellung, dass der russische Krieg gegen die Ukraine jetzt genauso lange dauert wie insgesamt der Erste Weltkrieg. Mhm. 4 Jahre, 3 Monate und 17 Tage. Und wir haben auch festgestellt, dass wir in diesen Wochen in eine neue, aus Sicht der Ukraine positivere Phase des Krieges eingetreten sind. Heißt das im Umkehrschluss, wir gehen jetzt in die finale Phase des Krieges?
Also ich habe da keine Nachricht, die wirklich ermunternd ist. Mhm. Die Erfahrung, die ich in den letzten 4,5 Jahren gemacht habe, war, dass zu viele sich von dem Wunschdenken haben leiten lassen, in Kürze ist das vorbei. Bei Tagen ist das vorbei, in einer Woche, im Winter fährt es sich fest, nächsten Sommer ist es vorbei. Und auch jetzt leitet das ja häufig die Denkweise vieler, die das beobachten, ah ja, in Kürze ist das zu Ende. Ich habe schon gesagt, Putin hat nichts anderes mehr vor. Mhm. Ja, also die Vorstellung, dass er sagt, jetzt mache ich wieder normales Leben, Sozialreformen in Russland oder irgendwas, wie das in normalen Ländern läuft, die ist völlig irrig. Ja, er hat die Räder der Geschichte in Bewegung gesetzt und er wird das jetzt weiter versuchen. Die Frage ist, wie stoppt man ihn, wie hegt man ihn ein?
Ja.
Ich bin auch nicht besonders zuversichtlich, dass es möglich ist, solange Putin weiter in Russland an der Macht ist, wirklich eine vollständige Einigung hinzubekommen. Wir haben ja so große Vorstellungen, Trump hat das ja auch sehr gefördert, da muss es ein Gipfeltreffen geben und da wird dann mit großen Stiften werden große Verträge unterschrieben und dann ist irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Ich halte es für möglich, dass es zu so einem Punkt nie kommt, dass aber ein Waffenstillstand erreicht wird in Bezug auf den Luftkrieg, dass die Intensität des Konflikts im Osten und Süden der Ukraine deutlich abnimmt und dass wir dann so eine Art Zwischenzustand haben, mit dem beide Seiten sich arrangieren können. Und das ist sicherlich nicht besonders ermutigend, wenn man sozusagen das große Friedensabkommen im Kopf hat. Mhm. Aber Teil des Herangehens der Europäer muss doch auch sein, aus diesem Wunschdenken und aus diesen etwas kitschigen Vorstellungen, wie man so eine Situation löst, herauszukommen und einen praktikablen Weg zu finden, der der Ukraine eine eigenständige Zukunft ermöglicht, der ermöglicht, dass Leute da zurückkehren, der auch unsere Kosten als Europäer begrenzt und der vor allen Dingen Putin und Russland davon abhält, ständig so ein Gewalt- und Störfaktor in Europa zu sein. Mhm. Das halte ich für machbar, ohne dass es vielleicht die großen schönen Szenen und Gipfel mit den großen Stiften und großen Unterschriften gibt.
Okay. Lieber Nico, vielen Dank für das Gespräch. Dann hoffen wir einfach, dass da bald in den europäischen Hauptstädten Entscheidungen gefällt werden, die in die richtige Richtung gehen.
Ja, man muss da mit öffentlichem Diskurs ein bisschen mithelfen.
Ja.
Das geht nicht von allein. In Demokratien muss man die Fragen breit besprechen. Und das gehört vielleicht auch dazu, man muss schon mit guten Argumenten dafür streiten. Insofern vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, ein bisschen zu sprechen.
Alles Gute. Danke nochmals.
Ja, tschüss.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit Nico Lange. Nico Lange ist Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz, lehrt am Lehrstuhl für Militärgeschichte der Universität Potsdam und war zuvor Leiter des Leitungsstabs im Verteidigungsministerium in Berlin. Wenn ihr denkt, das war der richtige Gast, der zu den richtigen Fragen geantwortet hat, oder wenn ihr genau umgekehrt denkt, was für ein Schmarrn, teilt uns doch das bitte mit. Wir haben eine Umfrage gestartet, damit wir NZZ Geopolitik noch besser machen können. Alle Infos in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören. Mein Name David Vogel.